dann sind wir richtig. Denn das ist nicht das Ende. Daher, da murrte das Volk wider Mose und sprach, was sollen wir trinken? Also die Bibelleser unter uns, die wissen, halt, das ist heiß hier. Murren. Paulus warnt im Neuen Testament davor, dass wir nicht wie das Volk Israel murren sollen. Hier taucht das zum ersten Mal auf. Und ohne jeden Kommentar. Also es ist durchaus möglich, dass wir murren können. Nur Vorsicht, das ist trügerisch. Wo führt das hin? Nun, hier führte das Murren dazu, dass sie ihre Not genannt haben. Es gibt auch ein stilles, ein schweigendes Murren, Murmeln. Hier sprachen sie aus, was ich sie brauchen. Wir haben nichts zu trinken. Wenn du heute hier mit dieser inneren Spannung sitzt, dass du auch murren möchtest mit Gott, sag ihm, was du brauchst, was du willst, was du eigentlich willst. Wie gut, dass da ein Mose ist, der das weitergibt, das Murren. Er schrie zu dem Herrn. Es ist was anderes, Murren und Schreien. Also, ich würde ja am liebsten jetzt mal, aber ich verwerfe diesen Gedanken, dass wir hier mal üben wollten zu schreien. Aber, oder fürchten wir uns vor unserer eigenen Stimme? Mose schrie zum Herrn. Hast du jemand, der für dich zum Herrn schreit? Das heißt Seelsorge. Seelsorge ist nicht nur Beichte. Das ist auch wichtig, dass wir zugesprochen bekommen, dir sind deine Sünden vergeben, die wir bekannt haben. Nicht den Sack, sondern die einzelnen, die konkreten Dinge. Aber Seelsorge heißt, den anderen begleiten, bei dem anderen stehen, auch in den ungeklärten, in den zum Schreien lauten Dingen. Er schrie zum Herrn und der Herr schweigt nicht. Ich habe vor langen Jahren ein Buch gelesen über die Gräuel des Bolschewismus vor dem Krieg noch. Und Gott schweigt. Würdest du das auch über Strecken deines Lebens schreiben und Gott schweigt? Vielleicht jetzt in diesem Augenblick. Es ist gut, dass du hier bist. Hör auf das Wort Gottes. Denn Gott redet, wir haben keinen schweigenden Gott. Nur hier ist kein Wort vom Herrn, aber er zeigt etwas. Manchmal gibt er uns nicht ein Wort, sondern einen Hinweis, ein Zeichen. Das sind die Zeichen und Wunder. Wenn wir auf einmal einen Weg erkennen, was zeigt er? Er zeigte ihm ein Holz. Holz und da stirbt ein Volk von 2 Millionen etwa am Durst. Ein Holz. Ich weiß nicht, ob das Holz damals kreuzförmig war. Es kommt überhaupt nicht auf die Form an, sondern was damit geschieht, was damit Gott zeigt. Glaubst du an das Holz, an dem Jesus für dich starb, für dein Problem, für das Problem der Gemeinde, für das Problem von Welzheim, vor das Problem der Welt. Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht damals am Jordan, da ruft er, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Sünde, das ist nicht nur eine fromme Einbildung oder ein frommer Trick der Kirchen und Religionen, sondern das ist konkrete Not, die wir uns selbst und anderen und Gott bereiten. Die hat er getragen. Und wo gehört das hin? Das Holz, das gehört in unsere Bitterkeit. Das gehört in unsere, in all die unverstandenen Wege, gegen die wir widerstreben und sagen, Herr, das kann doch nicht sein, was ich damals erlebt habe, was mein Vater oder meine Mutter an mir getan hat oder mein Lehrer. All die Steine, die man mir in den Weg gelegt hat, das sind doch die Dinge, die uns bitter machen. Bitterkeit. Ist hier jemand unter uns, dem es bitter wird, wenn er an ganz bestimmte Menschen oder Situationen denkt? Umstände, in die wir hineingeraten sind, da hinein gehört das Holz. Mose hat das für das ganze Volk getan. Jetzt kann es keiner für dich tun. Das musst du selbst tun. Aber das ist deine Würde, die Gott dir gibt. Zweite Episode. Zweites Ereignis etwas später. Das Volk ist nicht mehr auf Wüstenwanderung, sondern es ist sesshaft geworden. Zweite Könige 2. Neunzehn bis 22. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht. Elisa war 3 Tage sozusagen als Tourist auf Dienstreise in Jericho. Um diese Stadt geht es. War jemand schon mal in Jericho unter uns? Das könnte ja sein. Also ich weiß nicht, ob es so schön ist heute. Aber damals sagen die Männer der Stadt, ich nehme an, das sind die Ratsherren, die Verantwortungsträger, die sagen, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht. Aber Lichtseite und Schattenseite. Hat dein Leben Licht- und Schattenseiten? Freust du dich an den Lichtseiten? Das sollten wir tun. Wie mein Herr sieht. Er sieht auch, ob wir ständig unzufrieden sind und ob wir die guten Dinge übersehen, weil die Schattenseite eben so groß ist. Aber es ist böses Wasser. Und es macht unfruchtbar. Er sprach, Elisa, bringt mir hier eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht, es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er gesprochen hatte. Eine ganz andere Situation. Das Volk hatte Durst und das Wasser, das sie hatten, das ihnen gegeben war, war bitter, ungenießbar, schrecklich. Man musste würgen. Und da gehört das Holz rein. Da, wo wir Schuld erleben, eigene und die andere an mir getan haben, da gehört das Holz rein. Das Zeichen der Vergebung, wo der Sohn Gottes, wo Gott selbst am Kreuz dafür bezahlt hat. Leg ihm die unbezahlten Rechnungen deines Lebens vor, dass er signieren kann, Rechnung bezahlt. Dann kann der Feind kommen, was will und sagen, was er will. Es ist bezahlt. Da gehört, wo unsere Schuld oder die Schuld anderer Menschen ist, da gehört das Kreuz hinein. Aber wie ist die Situation denn hier in Jericho? Da kommen die Ratsherren, der Oberbürgermeister, der Bundeskanzler und sagt, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht. Eigenartig, mein Herr, war das nur ein Einzelner? Und die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, und sie ist nicht durch moderne Übersetzungen so ausgeglichen, dann stoßen wir auf solche Dinge. Mein Herr kann doch nur ein Einzelner sagen. Aber das zeigt uns, hast du einen Herrn, der über dein Leben bestimmen kann, weil du es ihm übergeben hast? Und der dir hilft in deinen Nöten? Dann kannst du sagen, mein Herr sieht's. Die alte ägyptische Sklavin Hagar, die zuerst Nebenfrau ihres Chefs war und die dann weggejagt werden musste, die sagt, die stößt auf eine Quelle und sagt, das ist die Quelle, die der Herr sieht. Sieht dein Herr, wie es dir geht? Gemeinde, sieht der Herr, wie es uns geht. Hier ist gut wohnen, sagt er. Und wenn man sich hier umsieht, was fehlt denn hier eigentlich noch? Sogar wenn die Sonne zu stark scheint, dann wird abgedunkelt. Und von außen Schmuck, hier ist gut wohnen. Und wenn du nach Hause gehst, kannst du das auch sagen, hier ist gut wohnen. Schön. Wenn es schön ist, wenn man gut wohnen kann und wir sagen das nicht und stimmen dem nicht zu und wir geben der Schattenseite das Übergewicht, dann ist das eine Lüge, oder? Habt ihr was Besseres? Nur die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und darum gehört zu der Lichtseite auch die Schattenseite. Aber ist keine Schande. Wer euch das eingeredet hat, der hat gelogen. Vielleicht noch nicht mal aus Absicht. Meine Güte! Glaubt ihr denn wirklich, dass eure Eltern was absichtlich machen, um euch zu schaden? Sie meinen es doch gut. Nur da haben dann kluge Therapeuten gesagt, man meint es schon gut, aber es ist nicht gut. Na ja, gut, aber wie werden wir denn damit fertig mit dem, was nicht gut ist? Aber das Wasser ist böse. Ich weiß nicht, was ihr gerade für Übersetzungen habt. In meiner Luther-Übersetzung steht böse. Da steht nicht ungesund, da steht nicht ungenießbar, da steht nicht, sondern böse. Das ist was Besonderes. Es gibt also Dinge im Leben der Erlösten und der Erretteten und im Leben der Gemeinden, da ist Wasser böse. Man kann es trinken. Wer weiß, wie lange trinkst du schon und hast noch gar nicht gemerkt, dass das, was dich erfrischt und belebt, dass das nicht etwa gut ist, weil es nicht zum Guten führt, sondern böse. Von dem Bösen, teuflisch, satanisch. Ich weiß nicht, wer in seinem eigenen Leben unter uns oder im Leben der Familie Suchterkrankung kennengelernt hat. Es fängt doch auch angenehm an. Es schmeckt. Es schmeckt. Aber wie lange? Und dann muss man mehr trinken, mehr nehmen, mehr Medikamente nehmen, noch mehr gucken. Das Wasser ist böse. Worin ist das Wasser böse? Hier in Jericho. Du kannst dich zurückziehen und sagen, es geht mich nichts an, das ist ja Jericho. Hast du recht. Darum ist Gott so barmherzig, dass er uns nicht aufdringlich wird. Aber wir können es prüfen. Ist darum gut, wenn wir lesen, wenn wir nachlesen, wenn wir das zweimal, dreimal, fünfmal lesen, und dann prüfen, vielleicht auch noch im Gespräch mit anderen, trifft das auf mich zu? Es macht unfruchtbar. Es ist, hier steht nichts davon, dass die Frauen keine Kinder bekamen. Das liegt ja in der Geschichte der Glaubensväter Israels, wo der Isaak für seine Frau betet und ringt jahrelang. Aber hier geht es um eine Unfruchtbarkeit, die ganze Schönheit und das gute Wohnen der Stadt madig macht. Unmöglich macht, auf Dauer. Nur weil die glücklicherweise die Ratsherren Vertrauen gefunden haben bei Elisa, sagen sie ihm das. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können Sitzungen beantragen. Wir können Maßnahmen ergreifen. Was draus wird? Unfruchtbar. Es bleibt nichts. So wie wenn man sich mit Mühe auf eine Prüfung vorbereitet hat und dann geht man doch belämmert wieder nach Hause. Unfruchtbar. Das, was unser Leben unfruchtbar macht, ist das böse Wasser. Das Wasser, wovon du lebst, das ist nicht das lebendige Wasser, das von der Offenbarung her uns Gott anbietet, dem Durstigen, sondern das unser eigenes. Paulus warnt uns vor dem eigenen Gedanken, Worten, Tun, vor dem selbstsüchtigen Eigenwillen. Die Schrift sagt, noch in den alten Übersetzungen steht noch Fleisch, aber das mit dem Fleisch, da wollte man wahrscheinlich die Metzger nicht so sehr ärgern. Aber das ist gemeint. Wenn Paulus sagt, wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr das Fleisch nicht vollenden. werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollenden. Galater 5. Was macht unser Leben unfruchtbar? Wenn wir der Spur folgen, müssen wir sagen, wir selbst, unser eigenes Ich, unser Fleisch, das den eigenen unabhängigen, von Gott unabhängigen Weg gehen will. Wie kommen wir aus dem Dilemma heraus, auf dem Weg, den uns die Alten aus der Stadt Jericho, die Ratsleute, gezeigt haben? Indem wir mit dem Mann Gottes reden. Nun, das ist damals der Prophet gewesen. Da haben wir nicht unter uns. Aber, also ich erinnere mich, und auf dem Predigerseminar, uns unser Lehrer sagte, wenn es um das Vertrauen in der Gemeinde geht, sagt er, Brüder, habt viel mehr Vertrauen, als ihr denkt. Ihr könnt mit viel mehr Menschen sprechen. Müsst nur darauf achten, dass unter dem Deckel der Verschwiegenheit steht. Aber miteinander zu ihm hingehen. Wenn es jetzt bei dir geklickt hat oder in der Zeit, dann sag sofort, Herr, was soll ich jetzt tun? Es gibt doch auch für dieses bitterböse Wasser des Eigensinnes und der eigenen Wege, der letztlich gottlosen Wege, gibt es ein Mittel. Der Mann Gottes sagt, gebt mir eine neue Schale. Naja, ob die so gewesen ist, weiß ich nicht. Und Salz hinein. Und das haben sie ihm gegeben, auch wenn sie vielleicht nicht verstanden haben, warum. Was das Salz und die neue Schale mit ihrem Problem zu tun haben könnte. Vertraue dem Herrn. Und dann nahm er die Schale und schüttete das Salz in das Wasser. Das ist eigentlich das falsche Wasser, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und er sprach. Also nicht eine Handlung, eine fromme Handlung nur. Nicht eine Predigt nur. Es kommt auch darauf an, was wir nachher hören. Was wir nachher sehen, womit wir uns beschäftigen, sondern dass Gott spricht durch den Boten. So spricht der Herr, sagt der Elisa, ich habe dies Wasser gesund gemacht. Es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas. Salz. Das ist ein Kapitel für sich, eigentlich eine Predigt für sich. Vielleicht sogar mehrere Predigten. Auf jeden Fall, das Salz hatte im Gottesdienst nun, und natürlich auch in den Haushalten des Volkes Israel, wie bei uns ja auch, eine große Bedeutung. Es sollte kein Opfer dargebracht werden ohne Salz. Verstehen wir oder verstehen wir nicht, warum Gott es will? Also, Punkt 1. Kein Opfer ohne Salz. Kein Einsatz. Keine Nachtsitzungen. Ihr lieben Gemeindeleitungsleute, danke, dass ihr diesen Dienst tut, dass ihr euch so einsetzt. Aber keine Sitzung ohne Salz. Punkt 2 hat vielleicht auch noch was mit den Sitzungen zu tun, aber es gibt ja auch private Sitzungen, die wir mit uns selbst oder miteinander führen. Eure Rede sei mit Salz gewürzt. Ich habe mir das sogar irgendwo aufgeschrieben, wo das steht. In Kolosser 4, Vers 6. Jedes Wort, jede Rede mein lieber Mann, wie war das in der Vergangenheit? Herr, wie gut, dass es Kreuz gibt. Da, wo ich Bitterkeit angerichtet habe, Kreuz rein, auch den Arm unter den Kopf und sagen, es tut mir leid, wie ich damals mit dir geredet habe. Und dann an diesem Salz stirbt das Fleisch, weil hinter dem Salz die Kraft Gottes ist. Wir kommen ja letzte Woche Pfingsten, die Kraft aus der Höhe zeigte sich in der Gemeinde. Die Kraft Gottes muss sich doch zeigen in den alltäglichen Dingen. Selbst in unserem Versagen muss sie sich zeigen. Wo denn sonst? Darum, wenn wir Zeugnis geben von Jesus, so schön Siege sind, aber das sind die Lichtseiten. Die Schattenseiten, die müssen doch zutage treten. Sonst denken ja die Leute, die zum ersten Mal zu uns kommen, bei den Christen, da muss man immer nur Sieger sein. Ich gehöre nicht zu denen. Und dann hat sie schon die Bitterkeit gepackt und die Unfruchtbarkeit des Lebens. Unfruchtbare Bemühungen anderer und die eigenen. Für all diese Unfruchtbarkeit ist das Salz zuständig. Und da sagt Jesus auch noch in Matthäus 6, ihr seid das Salz der Erde, das schmackhaft macht. Wildsheim schmackhaft macht. Weil es die evangelisch-freikirchliche Gemeinde gibt, Baptisten. Da, wo die Beziehungen eingefroren zu sein scheinen, gibt es auch im Sommer, auch im Hochsommer, dass man sich aus dem Weg geht. Salz. Was ist das Salz? Salz des Heiligen Geistes. Denn nur er wird fertig mit dem eigenen. Nur nicht allein. Wir müssen schon zustimmen. Und darum ist das Zweite, dem wir jetzt heute zustimmen, wo er nach um unsere Zustimmung ringt. Willst du, dass dein Ich, dein Fleisch nicht immer siegt? Dass du nicht immer das letzte Wort haben musst? Selbst im Gespräch mit mir, mit dem ewigen Gott, du musst ihm nicht vorschreiben, wie er dir helfen soll. Auferstehungsleben, Jesu, in deinem und meinem Leben, im Leben unserer Gemeinde, in Welzheim, Auferstehungsleben Jesu, das klingt so hochgestochen. Aber wir sind ja Täufer, ne? Hier hinten, die Taufgrube. Das heißt ja, mit Christus, gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Auferstehungsleben, das heißt Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass ich zunächst stocke und sage, Herr, ist das jetzt dran? Soll ich das tun? Also, ich will schließen mit einem Bericht. Auferstehungsleben bei der Predigtvorbereitung zu Trinitatis. Heute ist ja Trinitatis. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wer jetzt von einem Garten umgeben wohnt, der weiß, dass da Forderungen gestellt werden vom Garten. Vielleicht sagt jetzt jemand, ach, ich wünschte, ich hätte so einen Garten. Ich könnte ihn noch bearbeiten. Aber Licht- und Schattenseite. Ne? Ich habe das gestern den Rasen gemäht. Nach den schönen Tagen, Regen und Sonnenschein. Und dann kam ich doch auf den Gedanken, ach, du könntest doch auch noch mit dem Grasrechen den Rand der Straße fegen, damit es zum Sonntag ein bisschen ordentlicher aussieht. Ist das was Schlimmes? Dass wir am Sonntag uns so anziehen, wie wir uns eben nur sonntags anziehen und nicht werktags. Ich musste das erst verstehen. Wenn jemand in der Woche immer nur in schwarzen Anzug erscheinen muss oder in guten Anzug und Schlips, dass er dann sonntags eben Sonntagskleidung trägt. Das ist eine andere Sache. Aber eben doch zur Ehre Gottes. Jesus sagt, wenn ihr viel Frucht bringt, wenn also euer Leben fruchtbar ist, viel Frucht hat, dann ehrt ihr den Vater. Und während ich da fegte, freute mich, dass da so eine Strecke sauber wurde, da kam auf einmal der Gedanke, du willst jetzt den Herrn ehren mit einem sauberen, ist ja nur ein Teil Bürgersteig gewesen. Und solltest du nicht morgen, wenn du die Predigt hältst, den Herrn ehren damit, dass du sein Wort verkündigst und Menschen aufgerichtet werden? Aber da war gleich eine andere Stimme und sagt, ach, wie gut, dass dir das passiert ist. Da hast du ja ein Beispiel für deine Predigt. Aber wer hat das zu mir gesagt? Das war das Fleisch, ne? Dass ich unentwegt rechtfertigen will. Da, wo wir uns rechtfertigen müssen, wo wir Recht haben wollen und so, da ist meistens 99,9% das Fleisch mit im Spiel. Aber der Geist sagte, Junge, jetzt kommst du nicht drum herum, deine Schuld zu bekennen, denn das ist Schuld, eigene Wege zu gehen. Es ist Schuld, Bitternis festzuhalten, Schuld anderer und meine Reaktion. Und dafür diese Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Und es ist Schuld, wenn wir fruchtlos sind, denn dann wird der Vater im Himmel nicht geehrt. Brüder und Schwestern, die ihr in die Tasche gegriffen habt, damit das so schön ist. Nun, es haben auch noch andere Leute in die Tasche gegriffen, damit wir hier so schön haben. Aber das ist doch nicht das Wichtigste, sondern dass wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Also, ich will euch diese Bibelstelle, vielleicht könnt ihr euch das ja merken. Johannes 15,8 sagt der Herr Jesus in dem Weinstock-Gleichnis, mein Vater wird geehrt, wenn ihr viel Frucht habt. Wer kann dazu sagen Amen? Amen. Zweitens, und dass ihr meine Jünger werdet. Boah. Das war für mich eine Offenbarung. Ich habe es bestimmt nicht zum ersten Mal gelesen, aber dass da steht nicht, dass ihr meine Jünger seid. Ihr müsst euch doch beweisen als meine Jünger. Nein, dass ihr es werdet. Fruchtbar zu werden unter dem Segen Gottes, unter der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist ein Prozess, nicht wo man miteinander streitet, sondern ein Wachstumsprozess. Ein Charakterprägungsprozess, ein Lebensprozess bis zum letzten Schnaufer. Dafür starb Jesus am Kreuz, dass du deine Schuld, die Schuld anderer nicht mehr mit dir herumklagen musst. Und deine Reaktionen, Bitterkeit ist ja Reaktion darauf. Und die Unfruchtbarkeit. Jesus setzt uns nicht nur in die Welt, damit wir nur schreien, wenn die Hosen voll sind, die Windeln, sondern dass wir erwachsen werden und dass wir wachsen, um fruchtbar zu sein. Darum geht's. Heute Morgen, jetzt, warum länger warten? Mit dem Entschluss, unter dem Kreuz mit dem Entschluss, ich will dir folgen, Heiliger Geist. Auch wenn wir noch oft bekennen müssen, Herr, es hat wieder nicht geklappt, aber diesen Aberglauben wünsche ich dir. Aber Jesus ist größer. Aber Jesus hat angefangen und er wird es vollenden. Amen. Ich will beten. Lieber Herr, hilf aus Gedanken ins Leben hinein, in unser Leben, persönliches, das Leben jedes Einzelnen, der heute belastet hierher gekommen ist, dass er dir begegnet und mit dir geht. Und komm in unsere Gemeinde, dass wir fruchtbar sind. Frucht, die bleibt. Frucht des Geistes. Und komm in unsere Stadt und in unsere Welt, die nur durch dich Hoffnung hat. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Ich würde ganz gerne nochmal das Lied singen, was wir jetzt am Schluss vom Lobpreis hatten. Einfach, dass wir um den Heiligen Geist tatsächlich bitten, dass Gott einfach wirklich regiert in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, in dem von Welzheim, von unserer Gemeinde, dass wir keinen anderen irgendwie zulassen, der uns das irgendwie verdirbt, sondern wirklich ihn allein. Denn sein Reich kommt, sein Wille soll hier geschehen, wie im Himmel und so auch hier.